Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Ich glaube ja, je mehr Schauspieler und Regisseure von der Welt sehen, desto besser können sie vielleicht auch Filme inszenieren und vielleicht als Schauspieler auch agieren. Bei Husam Shahadat, du warst in 99 Ländern. Das steht zumindest, habe ich gesehen, in deinem offiziellen Lebenslauf. Jetzt haben wir heute erfahren, dass man Lebensläufe wie diese SPD-Politikerin auch ein bisschen pimpen kann. Ist das gepimpt mit den 99 Ländern?
Das sind jetzt 101.
Was ist noch dazu gekommen?
Russland.
Russland? Und was noch?
Gibraltar.
Warst du gerade?
Russland war das letzte Land.
Und wie war dein Eindruck?
Sehr schön. Also ich wollte unbedingt mal nach Russland reisen, aber ich hatte nicht so viel Zeit. Also man muss noch mal intensiver
einsteigen.
Ja.
Du warst in Swasiland, Belize, Kambodscha, Liechtenstein. Und die beiden Länder natürlich auch stehen in dieser Liste, die wahrscheinlich am ehesten was über sowas wie Herkunft oder Heimat bei dir aussagen. Syrien und Deutschland stehen natürlich auch mit auf der Liste. Hast du für dich das Gefühl, ein besserer Schauspieler und Regisseur zu sein, weil du viel reist?
Nee, das hat damit nichts zu tun. Reisen ist einfach nur eine Erfahrung. Man entwickelt sich da, wenn man viel sieht, wenn man neue Völker und Kulturen entdeckt.
Und hast du nicht das Gefühl, dass das manchmal hilft, wenn du komplizierte Rollen spielst, also weil du mehr Erfahrung vielleicht dann mitbringst?
Schauspiel natürlich ist auch hat mit deinem Charakter was zu tun. Also je mehr du viel weißt und Erfahrung sammelst, dann hilft immer in deinem Beruf.
Husam Shahadat ist Schauspieler, Regisseur und ein Reisender und heute Abend zu Gast in die Radio Wissen eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Radio Wissen.
Wie würdest du dich selbst vorstellen? Würdest du Schauspieler, Regisseur? Also was ist das, wenn du sagen müsstest?
Also ich habe in meinem Leben viele Sachen gemacht. Ich habe Bauingenieur studiert und nach 3 Jahren habe ich gemerkt, ich bin der schlechteste Bauingenieur in der Welt. Gott sei Dank, dass ich hier so weiter studiert habe. Ich stell dir vor, dass ich so Brücken gebaut habe oder so. Und dann habe ich Schauspiel studiert, auch durch Zufall. Ich habe so einen Freund getroffen, ein Bauingenieurstudium. Dann hat er so irgendwie Amateurtheater gemacht und dann habe ich gespielt mit ihm. Und dann dachte ich, wow, das ist interessant. Dann habe ich Schauspiel studiert in Damaskus. Und dann kam ich nach Deutschland, dann habe ich Filmregie studiert. Und dann durch Zufall habe ich als Journalist 5 Jahre gearbeitet. Und jetzt bin ich wieder Schauspieler. So.
Also es ist ein bisschen von allem. Am Anfang ist das so, du darfst dir was aussuchen bei uns. In diesem Umschlag, den ich hier habe, steht drauf eine Stunde Talk, Husam Shahadat. Und deine Aufgabe wird es sein, dir aus den 3 Möglichkeiten, die ich jetzt hier draufstehen habe, eine auszusuchen. Hier steht Marhaba. Steht oben drüber. Hat Julia gemacht. Heißt willkommen, ne?
Ja.
Hier kommen 3 Vorschläge für Aktivitäten mit Husam Shahadat. Erstens, Sonntagabend zusammen Tatort schauen. Ja, ich vermute, das spielt auf die... Du hast im Tatort schon mitgespielt, ne?
Ich habe mitgespielt, ja.
Mehrmals, glaube ich sogar, ne?
Ich habe in 2 Tatorten gute Rolle gehabt und 3 waren so kleinere
Rolle. Was ist für dich eine gute Rolle?
Gute Rolle... Also
ist das ist die Größe der Rolle entscheidend oder die Ausprägung des Charakters?
Große und auch
die Komplexität so ein bisschen des Charakters.
Ja, genau, was das in der Geschichte trägt. Also ja. Wie wichtig ist die Rolle für die Geschichte?
Was hast du gespielt?
Tatort in Hamburg habe ich gespielt, ein Arzt, ein syrischer Arzt, der seit lange in Deutschland lebt und sehr gut integriert. Und dann hat seinen Bruder aus Syrien geholt und dann entdeckt er, dass der Bruder ihn angelogen hat.
Okay. Würdest du Tatort, also guckst du selbst? Also wenn jetzt hier steht Tatort zusammen gucken sonntagsabends, guckst du Tatort selbst? Jetzt muss natürlich ja sein.
nicht so oft.
Nur den Münsteraner Tatort, ne?
Eigentlich, ich gucke sehr wenig Fernsehen.
Ja, wahrscheinlich.
Nur Fußball gucke ich.
Ja, das ist okay. Als zweites steht hier gemeinsames Bratwurst-Frühstück in einem Münchner Biergarten.
Ich bin Vegetarier.
Das wusste die Julia wahrscheinlich, deshalb will sie dich da provozieren.
Also ich glaube nicht.
Nee, ich glaube, okay. Oder zusammen, oh, jetzt musst du mir bei der Aussprache einmal helfen. Fattoush machen und essen? Fattoush?
Ja, das Fattoush.
Das ist ein, Salat?
Das ist ein Salat,
ja. Ah, woraus besteht der?
Also Gemüse und noch so ein Brot dabei.
Okay. Isst du oder magst du?
Also seit Ewigkeit habe ich nicht gegessen, aber das esse ich gerne, ja.
Ja.
Das können wir machen.
Ja, ist gut. Bist du in der Küche zu Hause? Also machst du viel in der Küche?
Nicht wirklich, nein. Ich bin faul.
Muss man auch mal sein. Du warst, ist das zu viel gesagt, wenn ich sage, du warst in Syrien schon auch ein erfolgreicher Schauspieler auf der Bühne? Du hast am Nationaltheater gespielt?
Ich habe gespielt 2 Jahre nach meinem Abschluss und auch während meinem Studium Theater und Fernsehen. Und also erfolgreich ist ein bisschen übertrieben. Also damals also gab es nicht so viel Fernsehen wie jetzt. Es gab nur einen staatlichen Sender und einen staatlichen Sender. Und Theater eigentlich war gefordert nur zu 100% von dem Kulturministerium. Und es gab nicht so viele Theaterstücke. Also es gab pro Jahr 3-4 Stücke und nicht so viele Leute gehen ins Theater.
Du hast dich dann 1993 an der Filmhochschule hier in München beworben, weil du zu dieser Filmhochschule wolltest, weil du nach Deutschland wolltest. Also was war der entscheidende Faktor? Warum?
Ich habe während meines Studiums an der Theaterakademie in Damaskus viele Filme angeschaut. Und meine Professorin hat mir oft gesagt, du hast eine Filmfantasie, weil ich meine Stücke selber inszeniert habe. Und sie hat mich gefordert auch, dass ich in Richtung Film gehen soll. Aber damals war ich verliebt mit meiner Kollegin, die mit mir studiert hat, Schauspielerin. Jetzt ist sie super berühmt. Und
wer ist das? Das muss ich jetzt sagen.
Muss ich die Namen jetzt nicht sagen.
Okay.
Und dann, also ich habe nie an Reisen gedacht. Ich wollte mit ihr heiraten, Kinder machen und Familie gründen und in Damaskus mein ganzes Leben verbringen. Und dann nach dem Abschluss hat sie plötzlich, irgendwie war sie schnell so berühmt und war ich für sie nicht so mehr wichtig, keine Ahnung. Also sie hat sich total geändert. Und dann war ich sehr enttäuscht, sehr verletzt. Und dann irgendwie habe ich alles, ich wollte das Land verlassen. Das war so wie ein Auflöser. Und dann kam Deutschland als erster Ziel und dann habe ich gedacht, jetzt meine Chance zu versuchen, Film zu studieren.
Warum gerade Deutschland?
Seit meiner Kindheit, ich glaube, ich war 4 Jahre alt, ich habe so Geschenke bekommen und das war so blaue Hose und Fußball und dann meine Familie haben mir gesagt, die sind Geschenke von Alemannia. Mein Onkel lebte in Deutschland und er war Arzt in Düsseldorf und er hat ab und zu so Geschenke zu uns geschickt und das war für mich wahnsinnig, so, weil ich habe meine ganze Kindheit habe ich keine Spiele gehabt. Ja. Bei uns, wir haben Spiele erfunden auf der Straße. Jetzt sehe ich hier immer in Deutschland, jedes Kind hat ein Zimmer vor sich mit 100.000 Spielzeuge. Wir hatten nicht und das war diese Geschenke dann aus Deutschland was Besonderes. Und das Wort Alemannia war für mich so wie ein Zauberwort. Was ist das? Ist ein Essen, ein Land, ein Mann? Keine Ahnung. Aber dann später in meinem Leben war immer das Wort Alemannia was Besonderes. Wenn ich was Neues sehe oder so als Kind, habe ich immer gesagt Alemannia. Und dann in der Schule, wenn das Thema Alemannia kam, deutsche Geschichte und so, habe ich mit Neugier zugehört oder gelesen. 1978 kam meine Cousine zu uns zu Besuch und dann habe ich mit ihr, da war die Olympiade in Montreal, glaube ich, und wir haben zusammen mitgefiebert mit den deutschen Mannschaft, dass sie Medaillen gewinnen und dann war ich ein wahnsinniger, leidenschaftlicher Fan von Fußballmannschaft, die deutsche Fußballmannschaft. Und mitgefiebert in unseren Straßen, wir haben immer Fußball auf der Straße gespielt und nach jedem Spiel haben wir stundenlang diskutiert über jede Flanke und jede Entscheidung von der Schiedsrichter. Und ich war der Einzige, der Deutschland unterstützt hat.
Und die anderen?
Die anderen waren für Holland und Argentinien und Brasilien und so. Und 1986, glaube ich, das war die Fußball in Mexiko.
Hm. 3-2 für Argentinien.
Genau. Und dann ich habe geweint.
Obwohl die Deutschen ja ausgeglichen haben noch zum 2-2, glaube ich. Ne? Und dann hat Maradona dieses, war das Maradona mit dem 3-2?
Hat er den dritte?
Ja, aber auf jeden Fall haben sie dann das 3-2 irgendwie gemacht. Ne? Ja, das war schlimm.
Das war schlimm. Ich habe schon geweint damals. Und dann, als ich Bauingenieur studiert habe, das war alle Geräte, die ich benutzt habe, stand made in West Germany. Die waren die beste, was man kaufen kann.
Das heißt, das war der Grund so ein bisschen Münchner Filmhochschule?
Alles, was du als das beste Geräte, die man hat, steht made in West Germany. War und dann, also einen anderen Grund war auch, während mein Studium an Schauspielstudium habe ich dann viel gelesen, also deutsche Literatur von Rilke und Schiller und Goethe und Heine und auch viele Filme geguckt von Wenders, Fassbinder, Schlendorf und alles zusammen, auch Musik, Philosophie, Nietzsche, Schopenhauer, alles hat eine Rolle gespielt, dass Deutschland war für mich Nummer eins, ich muss nach Deutschland gehen.
Und war die Bewerbung dann auch entsprechend problemlos? Also hat man nicht in Deutschland sofort mit offenen Armen?
Das war sehr schwierig, weil ich habe schon ein paar Deutschkurse gemacht im Goethe-Institut in Damaskus, aber das war nicht genug. Und man musste auch schriftliche Bewerbung und mündliche Prüfung und praktische Prüfung. Und ich musste dann nach Deutschland kommen, um diese mündliche Prüfung zu machen. Und die deutsche Botschaft gibt kein Visum nur für Bewerbung. Mhm. Und das war fast unmöglich. Also ich war verzweifelt, aber dann habe ich, weil die haben mich eingeladen vor die mündliche Prüfung. Und dann habe ich irgendwo gefunden, dass die International Theatre Institute, ITI, der von UNESCO Organisation, die organisieren jedes zweites Jahr einen Workshop, International Workshop, und die laden Schauspieler aus aller Welt. Und dann habe ich gedacht, und dieser 1993 fand dieser Workshop in München statt. Ich dachte, ich muss dahin im Mai. Und die Bewerbung war im Juni, glaube ich. Dann habe ich meine Unterlagen geschickt und die haben mir gesagt, du sollst über die Leitung von ITI in Damaskus. Und dann war ich dort und dann habe ich viel gekämpft, bis sie mich offiziell eingeladen, also geschickt von Damaskus.
Und dann hast du das genutzt, um sozusagen da dann das mündliche Bewerbungsgespräch überhaupt machen zu können.
Absolut.
Ja. Dann und bist genommen worden?
Bin ich genommen,
ja. Und du hast dann Regie, ne?
Als ich habe Filmregie gewählt. Studiert an der Münchner Filmhochschule, ja.
Was war dein erster Eindruck von Deutschland?
Also ich kam nach Deutschland dann in diesem Workshop im Mai. Und der erste Eindruck war Faszination. Also ich wollte immer dahin und dann, ich lief mit offenem Mund
durch München.
Durch München. Und war ich zum ersten Mal auf die FKK-Gelände im Englischen Garten mit drei Schauspielern aus Kamerun, Bangladesch und Indien. Ich stell dir vor, vier aus dem dritten Welt laufen da in der FKK in München. Total schockiert. Was läuft hier ab? Warum sind die Menschen, muss man das sehen?
Und, ihr wart aber nicht selber FKK, ihr
hattet
Klamotten an.
Wir sind dann wir sind einfach rumgelaufen und haben gesagt, was ist da los hier?
Ja, was ist hier los in Deutschland?
Absolut, aber dann auch alles, wir haben viel Theaterstücke gesehen, das Ganze, die Busse kommen pünktlich, alles ist super organisiert und sauber und faszinierend.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast extra langsam studiert, hast du gesagt, bis 2003 und danach hast du aber 5 Jahre irgendwann als Korrespondent für Al Jazeera gearbeitet. Wenn du dich entscheiden müsstest, du hast Theater in Damaskus gemacht, du hast Film oder Regie studiert, du hast als Journalist gearbeitet, wenn du es dir aussuchen könntest?
Also jetzt, ich bin gerne Schauspieler und spiele gerne. Und ich liebe mein Leben, weil ich habe so viele Sachen machen durfte. In Damaskus, ich habe studiert in einer Theaterakademie, wo die Professoren alle in Sowjetunion studiert haben. Also das war so Stanislavski,
Alte Schauspielschule.
Alte Schauspielschule, sehr hart wie im Militär. Und wir haben aber von Shakespeare bis Brecht, Dario Fo, Tennessee Williams, Arthur Miller, alles gespielt. Und das war sehr spannend, sehr interessant. Und als ich Surian verlassen habe, damals war noch dieses Fernsehdrama, also noch nicht so
populär.
Das war die ägyptische Drama, hat die Fernsehen dominiert, die ganze arabische Welt. Und dann, als ich nach Deutschland kam, Anfang der 90er, boomte der Fernsehproduktion in Syrien. Und jetzt ist die Nummer eins. Also wird von Marokko bis Gulfländer Nummer eins. Die gucken sehr gerne syrische Produktion. Die syrischen Schauspieler sind sehr, sehr bekannt, sehr beliebt.
Aber wird noch im Land produziert gerade?
Wird jetzt im Land sehr wenig. Also die drehen in Libanon oder außerhalb. Aber früher haben sie viel in Syrien gedreht. Mhm. Und
aber in Deutschland hast du nie Theater gemacht, hast du vorhin in der Musik gesagt, ne?
Das ja, leider habe ich nicht Theater gemacht in Deutschland, aber ich würde gerne nochmal Theater spielen. Ich habe Gelegenheit gehabt, in zwei große Filmproduktionen dabei zu sein von Hollywood. Rock the Casbah mit Bill Murray und 13 Hours mit Regisseur Michael Bay. Also ich hatte eine kleine Rolle, aber es war eine große Erfahrung, einfach dabei zu sein.
Arbeiten die tatsächlich anders? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast hier in Deutschland Lindenstraße, Tatort, also auch durchaus das, was wir in Deutschland als große Produktion ansehen würden, mitgedreht. Arbeiten die oder wie arbeiten die anders, dass sie anders arbeiten? Davon gehe ich mal aus.
Also in Amerika ist es Standard, dass der Schauspieler Business fliegen, alle. Also wenn du Schauspieler bist, du bist dann behandelt wirklich ganz auf anderem Niveau. Du bist auch, meine Rolle war klein, aber ich flog Business und beste Hotels und ich hatte mein Wohnmobil und noch einen extra Betreuer und also extra Aufmerksamkeit für die Schauspieler. In Deutschland wird auch gemacht, aber nicht vergleichbar, wie die Amerikaner das machen. Und auch, die hatten mehr Geld. Also zum Beispiel in 13 Hours, eine Szene, die eine Seite in halb wurde in zwei Tage gedreht mit 5 Kameras, mit 250 Team. Also unglaublich, dass viel Geld wird investiert für nur eine Szene.
Ist das, macht das Angst in dem Moment? Macht das Spielen schwerer, weil so viel um dich rum los ist?
Nein, jeder macht seine Aufgabe. Das beeinflusst nicht. Jeder muss seine Aufgabe machen, aber dann so viel, die sind so gewohnt, die haben viel Geld und dann investieren dieses Geld, wie sie gewohnt.
Das ist normal für die. Welche Rollen reizen dich am meisten? Kannst du das sagen?
Also die Angebote, die ich jetzt bis jetzt im Fernsehen hier in Deutschland gespielt habe, sind oft so positiv. Also ein Arzt, der sehr gut integriert in Deutschland oder ein Zahntechniker, der gut ist, auch integriert und macht seine Aufgaben gut. Ich hatte 2, 3 Rollen, wo ich ein bisschen so wie ein Tschetschene, der illegale Boxkämpfe organisiert oder jetzt, ich spiele einen Albaner, der ein Mafia-Boss, aber trotzdem bleibt dieser Touch von ein bisschen intelligenter,
gut gesettelter, gut angekommener. Ja. Was würdest du denn gerne spielen, wenn du dir die Rolle backen könntest?
Also ich habe jetzt im Mai in einem belgischen Film gespielt, zum ersten Mal eine ganz böse Rolle. Und es hat mich fasziniert, das zu probieren. Und ich musste dann eine Frau vergewaltigen. Und das stoß wirklich an meine Grenze. Es war so emotional und so hart, diese Szene zu spielen. Wir haben 3 Tage gebraucht zu üben und zu achten, dass wir die Szene gut machen, ohne der Partner oder die Partnerin zu verletzen.
Aber wie geht sowas? Also ich meine, klar, jetzt beim Fernsehen, ne, ihr dreht Nahaufnahmen von, also macht verschiedene Clips und setzt neu an und könnt auch unterbrechen oder so, aber trotzdem ist das ja wahrscheinlich, wenn ihr es real inszenieren wollt, relativ invasiv. Also wie geht ihr da miteinander um, als Schauspieler, als Regisseure?
Ja, man muss viel miteinander reden. Es gibt einen Stunt-Koordinator, der dann, wir besprechen jede Bewegung, jede, wo darf man, was man machen darf. Und dann wird das mit der Auflösung so inszeniert, dass wir das in Stücke machen können. Und Respekt zueinander. Und wenn jeder an was vereinbart achtet, dann schafft man das. Aber dann auch, obwohl ich der Vergewaltiger war, also ich war 3-4 Stunden danach total aufgeregt.
Weil?
Weil dann irgendwie, man ist von sich selbst überrascht, dass diese Gefühle auch in dich stecken, diese negative, böse Gefühle irgendwie.
Und wie?
Aber es ist auch ein Geschenk, dass man, weil dieser Beruf, was fasziniert an Schauspielerei, dass man auch solche Sachen probieren darf, weil im echten Leben vielleicht wird nie passieren.
Was ja auch gut ist, dass es nicht passiert.
Ja.
Das heißt, so ein bisschen reizt dich auch die Grenzerfahrung daran, jetzt ein großes Wort, aber an der Schauspielerei, Grenzen für dich selbst auch ein Stück auszutesten?
Ja, das ist faszinierend auch, wenn wir immer unsere Grenze testen. Und das ist so wird unseren Charakter noch reifer, glaube ich.
Du hast zum Beispiel, als du für Al Jazeera gearbeitet hast, auch harte Stoffe als Journalist durchaus gemacht. Du hast Dokus gedreht über, ich glaube, einer heißt Syria Wounds of War. Das ist, glaube ich, eine 45-Minuten-Doku, wo du 3 Kriegsverletzte längere Zeit begleitest, was ja jetzt auch kein einfacher Stoff ist. Also es sind schon eher diese Arten von Dingen, die dich inhaltlich reizen?
Ja, also die Arbeit bei Al Jazeera war sehr spannend, weil ich musste als Journalist die Weltgeschehnisse verfolgen und ich war ständig im Bundeskanzleramt und jede Pressekonferenz und musste ich die G8 und NATO-Gipfel und die Krisen von Opel oder Euro-Krisen. Und dann auch habe ich Dokus gemacht. Ich habe über Neonazis ein Doku gemacht, über einen Nazis, der Nazis verlassen hat und dann hat mir über über seine Erlebnisse erzählt. Und dann habe ich diese Doku gemacht über 3 syrische Verletzte, die in Deutschland behandelt wurden. Und das war schon 3 Schicksale, die sehr schlimm sind. Es hat mich total wie soll ich das erzählen? Dass ich war total emotional auch
angefasst.
Ja. Ich war auch in Zaatari Flüchtlingscamp und ich habe so viele Schicksale und Leute getroffen, das bricht das Herz. Also die Tragödie, was jetzt Syrien erlebt, ist einfach so groß, dass man nicht in Worte fassen kann.
Hast du noch Familie in Syrien?
Meine Familie lebt immer noch in Damaskus. Zum Glück leben sie in einer relativ ruhigen Ecke. Und die sind Gott sei Dank bis jetzt heil geblieben. Aber die sind alt, also mein Vater und Mutter sind fast 80. Und meine Mutter hat Alzheimer in schlechtem Zustand und meine Schwester hat Kinderlähmung. Und die 3 leben zusammen in einer Wohnung in Damaskus.
Kannst du sie besuchen?
Vielleicht, aber ich irgendwie, vielleicht bin ich, traue mich nicht nach Syrien jetzt zu reisen.
Okay. Also du traust dich nicht nach Syrien, weil die Situation so ist.
Ja.
Wie hätte ja auch sein können, weil das auch eine Konfrontation mit Leid innerhalb deiner Familie ist, was anstrengend ist.
Nein, wegen der Sicherheitslage.
Kannst du sie von hier aus irgendwie, also gibt es eine finanzielle Unterstützung, die du leisten kannst oder wie geht das?
Ja, das ist, was ich dann leisten kann. Also ich versuche finanziell zu unterstützen und damals, als ich dann Deutschland verlassen habe und wollte ich dann zurück nach Syrien, habe ich dann mein Geld mitgenommen und ich habe mein Geld dort gelassen, weil ich wusste, dass sie das Geld mehr als ich brauchen würden.
Wann warst du das letzte Mal in Syrien?
Ich habe Syrien verlassen im September 2011.
Das letzte Mal.
Also ja, genau. Also die Unruhen sind im März 2011 angefangen. Ich war 6 Monate am Anfang des
Bürgerkriegs.
Des Bürgerkriegs, was man jetzt nennt Bürgerkriegs.
Ja, genau. Ja. Und seitdem hier. Du bist im Herbst 2012 dann zu einer Weltreise gestartet. Wir haben vorher ein bisschen geredet, du warst 2 Jahre unterwegs. War das ein richtiger Ausstieg, dass du bewusst gesagt hast, hier ziehe ich nochmal eine Grenze, weil ich raus muss?
Also damals, ich hatte so Midlife-Crisis, ich hatte einen guten Job, ich war verheiratet, aber ich war unglücklich. Und es war sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Aber ich hatte Bedürfnis, mein Leben komplett zu ändern.
Weil dir was fehlt? Also wie hast du das gespürt? Dir fehlte was?
Ich war unglücklich. Hm. Ich habe mich gefühlt wie ein Sklave. Man hat alles, aber irgendwie innerlich war ich unglücklich. Und dann habe ich den Job gekündigt, ich habe meine Ehe beendet und dann habe ich auch mich entschieden, Deutschland komplett zu verlassen. Ich habe gedacht, 17 Jahre ist genug. Ich habe 5 Jahre als Journalist gearbeitet, obwohl ich kein Journalist bin. Ich habe meinen Job
das
gut gemacht.
Das machen ganz viele.
Ich habe gedacht, ich will zurück zum Film. Dann habe ich gedacht, ich gehe zurück nach Syrien. Ich habe meine Sachen in Berlin verschenkt. Ich habe alles und dann habe ich mit meinen Sachen, mit wichtigen Sachen zurück nach Syrien und ich wollte dann dort arbeiten. Der Anfang war gut. Erstmal bin ich 3 Monate in unserem Dorf, so 1 Stunde südlich von Damaskus, und ich habe 3 Monate ohne Handy, ohne Fernsehen, ohne Internet, habe ich um den Garten mich gekümmert und ich habe es gelesen, geschrieben. Das war das Schönste. 3 Monate meines Lebens, wo du weit weg von der ganzen Welt und
keine Verpflichtung, keine Termine.
Ist mir egal, was Merkel heute gesagt hat oder Bush oder was in der Welt passiert. Und dann habe ich gearbeitet in einer Produktion, also einer großen Produktion mit so 15 Millionen Dollar. Ich war Regieassistent, eine historische Drama, 30 Stunden. Wir haben dann in Marokko und Syrien gedreht.
Für wen?
Das Geld kommt von Golfländern, aber okay. Das war eine syrische Drama, ein syrischer Regisseur. Und wir hatten so 400 Schauspieler, 30 Kriege und so. Es war eine tolle Erfahrung, das war ein guter Anfang. Aber dann die Unruhen haben alles kaputt gemacht. Ich bin 6 Monate trotzdem dort geblieben, bis wir dann abgedreht, aber ich habe gespürt, diese Krise wird lange dauern und dann habe ich Syrien verlassen und ich wusste nicht, wohin. Ich war kurz in Marokko und dann kam ich nach Berlin und es war ein komisches Gefühl, dass ich mein Heimat brennt und ich habe alles verloren und mein Geld habe ich bei meiner Familie gelassen und ich schlafe bei Freunden und früher hatte ich alles schon gehabt. Ich habe es alles weggeschmissen und dann dachte ich, ich gehe jetzt um die Welt, ich reise und mit einem kleinen Rucksack und mit kaum Geld bin ich dann 2 Jahre gereist.
Wohin bist du als erstes?
Ich habe einen One-Way-Flug gekauft, Berlin-Bangkok, und dann saß ich in wahnsinnige kleine Zimmer in irgendeinem Hostel. Und es war super heiß und ich hatte Jetlag und ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und es ist heiß und ich dachte, was mache ich hier?
Ja, warst einmal da.
Und dann habe ich dann Stücke dann von Land zu Land und ich war 2 Jahre dann unterwegs in Asien und Afrika und viele andere Länder.
Und das heißt zwischendurch gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen?
Eigentlich nicht. Ich bin einfach nur, habe versucht, so billig wie möglich zu reisen. Ich habe eine Plattform benutzt, wo Leute dich hosten umsonst. Also ich musste nicht.
Hast du gecouchsurft?
Ja, genau. Mhm. Und dann war ich bei Familien von Mongolei bis Botswana und Äthiopien. Ich habe mit reichen Leuten, mit armen Leuten, mit Studenten, mit Familien gelebt. Ich habe überall übernachtet, so auf dem Boden, im Café, in der Schule, in Tankstelle in Zimbabwe. Und das war spannend. Hat mein Leben wahnsinnig bereichert.
Gibt es Ereignisse, die dir bis heute im Kopf sind?
Viele Ereignisse. Also ich habe am Anfang meiner Reise habe ich nicht gemerkt, dass ich mich entwickle. Es hat lange gedauert, bis ich dann später gemerkt, das war ein Riesenprozess in meinem Leben. Das Leben ist wie ein Circle. Also du gibst und kriegst du von der anderen Seite irgendwie zurück. Und es sind viele Situationen mit mir passiert, die ich nie vergesse. Ich habe unglaublich viele Geschichten, aber jetzt zum Beispiel fällt mir eine symbolische Geschichte. Ich war in Japan und ich hitchhike, also
per Anhalter.
Per Anhalter, so. Und das war super heiß im August und ich stehe in engen Service Area mit so ein japanisches Schild, ob jemand mich mitnimmt und so. Und dann kam ein Japaner zu mir, hat gelächelt und gab mir eine Flasche Wasser, sehr kalt. Und hat gelächelt und ist da weggegangen. Er spricht kein Englisch und nichts. Ich kann eine Flasche Wasser kaufen, aber diese Flasche bedeutet viel für mich. Das ist ein Symbol for humanity. Dieser Typ hat gedacht, mit dieser Flasche wird er mich glücklich machen. Dass du ein Fremder so irgendwas gibst, das bedeutet wahnsinnig viel. Und wir können uns wahnsinnig viel helfen, also mit Lächeln. Mit, wenn wir den anderen irgendwas geben und das Gefühl haben, wir können ihm mit diesem kleinen Ding glücklich machen, das ist wahnsinnig schön.
Wie hat dich das verändert, die Reise?
Ich bin entspannter geworden. Also für mich jetzt, es ist überhaupt nicht, ich habe keinen Druck, die Beste zu sein, der Erste zu sein, die Schnellste zu sein, der Reicheste zu sein. Ich bin zufrieden. Es genügt mich ein bisschen, was ich brauche und ich bin total glücklich damit.
Was brauchst du denn, damit du glücklich bist?
Um meine Kosten zu decken. Ich habe die Liebe, die ist das Schönste, was man haben kann. Ich lache mit meinen Freunden, mit meinen Freunden. Ich erzähle Geschichten. Ich teile mein Leben mit den Menschen und das ist das Schönste. Also ich muss nicht Milliarden auf der Bank haben oder so viel besetzen oder ich muss die Schnellste, ich bin die Beste. Muss man nicht. Also
was sind für die Ideen jetzt in deinem Kopf, was du gerne machen würdest? Du bist dann 2013 zurückgekommen. Das war, glaube ich, auch nicht geplant, ne? Also du wolltest eigentlich noch gar nicht zurück.
Also nach einem Jahr in Afrika war ich sehr müde. Und ich habe eine Pause gebraucht. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und dann traf ich
die Liebe.
Die Liebe.
Die hält bis jetzt.
Das ist auch eine sehr romantische Geschichte, weil wir kennen uns von 1994, als ich neu in Deutschland war, im Studentenwohnheim in München. Und sie war meine Nachbarin. Wir haben uns, ich war dort vielleicht 3 Monate, wir haben uns ein paar Male getroffen. Ich fand sie sehr sympathisch. Wir haben unterhalten miteinander mehrere Male. Sie hat mich gemalt, also eine Karikatur gemalt von mir.
Und hast du sie noch?
Ich habe sie immer noch. Das Bild war so schön. Ich habe sie behalten. Und damals gab es kein Internet, kein Mobilephone. Ich bin umgezogen und wir haben den Kontakt verloren für 20 Jahre. Und dann habe ich das Bild immer gehabt in meinem Zimmer und dann habe ich mich ab und zu gefragt, was ist mit dieser Portugiesin passiert? Und dann, als ich da auf die Weltreise war, hatte ich viel Zeit, um über mein Leben zu denken. Und dann habe ich sie gesucht im Facebook und dann habe ich ihr einen Friend-Request geschickt und dann hat sie mir geantwortet, wer bist du?
Wusste sie nicht mehr.
Wusste sie nicht mehr und dann habe ich erzählt, wir kennen uns vom Studentenwohnheim vor 20 Jahren und sagte, da gab es viele Leute da vielleicht. Und dann trotzdem hat sie meinen Request akzeptiert und dann hat sie meine Reise verfolgt, weil ich habe auch in Afrika viele Sachen gemacht. Ich habe viele Volunteerarbeit gemacht, ich war in Orphanage, in Schulen und ich kann eine Geschichte erzählen von Uganda. Ich habe mich um ein Mädchen gekümmert, ein Kind, sie war 2 Jahre alt. Und ihre Mutter ist gestorben beim Geburt und die Mutter ist 13 Jahre alt. Und der Vater war 15, der ist abgehauen. Und ich habe mich um Fatima, hieß sie, 5 Tage gekümmert und es war eine große Liebe. Ich habe so Fotos gepostet von Fatima und von vielen Sachen, die ich getan habe in Afrika. Und also meine Freundin hat alles verfolgt. Es fand das sehr sympathisch. Und dann, als ich dann in Deutschland war, habe ich ihr geschrieben, ich bin jetzt in Deutschland, vielleicht trinken wir einen Kaffee und dann haben wir uns sehr gut verstanden und dann
hält die Liebe.
Hält die Liebe.
Wenn du dir was wünschen dürftest, was möchtest du als nächstes machen? Du bist viel gereist, du hast viel gesehen, du hast viel gearbeitet.
Also ich habe einen Wunsch, einen Roman zu schreiben.
Thema? Titel?
Jetzt gibt es keinen Titel, aber ich wollte immer einen Roman schreiben. Und jetzt, als ich in Russland war, ich war in St. Petersburg, in das Haus von Dostoevsky, und ich saß vor seinem Grab, weil ich habe alle Romane von Dostoevsky gelesen, als ich in Syrien war, und ich bin ein großer Fan von ihm. Und dann saß ich fast eine Stunde vor seinem Grab, und ich habe mich versprochen, dass ich jetzt mehr schreiben will. Drück mir die Daumen.
Ich drücke, auf jeden Fall.
Und ich habe mein Facebook jetzt zugemacht, mein Account.
Komplett.
Komplett, damit ich mehr Zeit investiere vor Schreiben.
Weißt du denn schon, also gibt es einen Plot oder gibt es eine Figur oder?
Ich erzähle, also es gibt eine Liebe zwischen einem Schüler in Damaskus und seiner Lehrerin. Und sie ist Christin oder er ist Muslim. In einem konservativen Viertel in Damaskus. So fängt die Geschichte an.
Was eher kompliziert sein kann.
Ja, und dann, wenn er alt ist, geht wieder nach Syrien und versucht, sie zu suchen.
Dann drücke ich die Daumen, dass es klappt.
Vielen Dank.
Also sowohl die Geschichte für den Helden als auch für deinen Roman.
Ja. Ja, ich hoffe, dass ich das schaffe. Roman schreiben ist immer ein
Akt.
Ein Akt, ja. Sehr schwierig. Und ich habe jetzt ein Drehbuch geschrieben für einen Kinofilm. Erzähle ich so über eine Familie in Syrien während des Krieges.
Hussam Chahdat, heute Abend zu Gast in der Radio Wissen, eine Stunde Talk. Vielen Dank, dass du deine Geschichte und die Geschichten, die du erlebt hast, mit uns geteilt hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Preger. Ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.